Sammy, weißt du noch, worum es letztes Mal ging?
Ja. Es ging um Gottes Wort, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Gottes Wort Kraft hat. Also, dass es heute noch Kraft hat und was machen kann.
Jetzt haben wir für...
Dass es lebendig ist.
Ja. Stimmt, darum ging es letztes Mal. Jetzt haben wir für heute das Titel, den Titel gewählt Bible Me. Sammy, magst du vielleicht erklären, was wir uns darunter irgendwie gedacht haben?
Also, wir haben ja bei vor 2 Wochen, ich weiß nicht, wie viele von euch die letzten beide Male da waren, die Predigten, also die von letzter Woche, das wird auf jeden Fall auch noch in die Gruppe gestellt und das von davor kommt auch nochmal. Ich glaube, wir packen die 3, nehmen wir das gerade auf?
Ja, wir nehmen es gerade auf.
Die packen wir dann einfach zu dritt rein, falls ihr eins davon verpasst habt oder nochmal alles zusammen anhören wollt. Das ist nämlich eine Trilogie. im ersten ging es darum, dass die Bibel einen roten Faden hat. Und wie die zusammengestellt wurde.
Das war Bible Origins, ne?
Bible Origins, right. Bible Origins. Dann letzte Woche halt, dass Gottes Wort Kraft hat und Autorität.
Das Bible Truth gewesen.
Bible Truth. Hm. Und heute genau geht es um Bible Me, wie du schon gesagt hast. Und heute soll es darum gehen, wie die Bibel denn jetzt letztendlich... Also ja, wir haben gehört, die hat irgendwie Kraft heutzutage, aber was hat die Bibel denn mit mir persönlich jetzt zu tun oder wie schlägt sich die Bibel, dass es sie gibt, sich in meinem persönlichen Leben aus?
Ja. Also so welchen Platz hat das quasi so in meinem Leben? Wie kann ich dem Platz geben und so?
Ja.
Ja, cool. Vielleicht einmal so eine leichte Einstiegsfrage an alle. Stichwort persönliches Leben. Was sind so Dinge, die wir jeden Tag machen? Essen? Schlafen? Müsst ihr euch nicht melden, ruft einfach rein. Sprechen, ja. Aufwachen? Essen? Atmen wir schon, aber ja. Einschlafen? Ja, Schule oder Arbeit, stimmt zumindest. Viele Tage, ja. Sport, wer hat Sport gesagt? Wow, wenn ihr das jeden Tag macht, nicht schlecht. Aufs Klo gehen, stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der nicht täglich aufs Klo muss. Ey, wenn jemand weiß, was der Weltrekord ist in nicht aufs Klo gehen, dann sagt das mal, haut mal raus. Zähne putzen, ja, stimmt. Atmen, ja. Okay, da waren jetzt viele Sachen dabei, die wir auf jeden Fall machen müssen.
Pupsen.
Und einige, die man vielleicht machen kann. Das war ja jetzt eine etwas leichtere Frage. Jetzt vielleicht schrauben wir mal ein bisschen Anspruch höher. Wer von euch weiß denn, womit von diesen alltäglichen Dingen Jesus die Bibel vergleicht? Also wo sagt Jesus, das Wort Gottes ist genauso wie eins von diesen alltäglichen Dingen? Hat jemand eine Idee? Ja, Benni? Wie Brot, ja genau. Wie Essen, ja. Alter, richtiger G. Stark. Nee, es war, also das, worauf ich hinaus wollte, war genau das, was Benni meinte mit dem Brot. Ja, das stimmt. Er sagt auch, ich bin... das Wasser des Lebens. Richtig, ja. Ja, weißt du auch, wo es steht?
Du weißt, welche Story es ist. Und, also es ist ja mit der Story mit der Frau, die an dem Brunnen ist und Jesus sie nach Wasser fragt.
Ja, genau.
Am Ende sagt er, aber du willst nicht nach Wasser fragen, sondern ich kann dir Wasser geben.
Sehr gut, ja. Genau. Genau, da vergleicht Jesus sich selbst mit dem lebendigen Wasser. Und er sagt, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Das, was Benny aber ja richtig meinte, ist, Jesus vergleicht das Wort Gottes selber mit Brot. mit Essen. Und das schauen wir uns einmal kurz an. Schlagt mal auf Matthäus 4, Vers 4. Matthäus 4, 4. So, was steht da nämlich? Hat jemand Lust, das einmal laut vorzulesen? Derjenige, der damit er gemeint ist, ist übrigens Jesus. Also Jesus spricht jetzt hier. Wer hat Bock zu lesen? Sehr gut, Vincent. Ja. Okay, also Jesus sagt, der Mensch soll nicht allein vom Brot leben, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund herausgeht. Also von Gottes Wort. Und das haben wir gestern ja auch kurz, letzte Woche auch kurz erwähnt, die Bibel ist Gottes Wort, aber nicht, Gottes Wort ist nicht nur die Bibel, sondern Jesus ist zum Beispiel auch das, ist auch das Wort Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, der zu uns reden kann. Wir gucken später noch eine Stelle an, wo der Heilige Geist sogar wirklich redet. Das ist dann ja auch Gottes Wort zu einer Person. Aber wir konzentrieren uns heute hier auf diesen Teil von Gottes Wort, den wir in den Händen halten, unsere Bibel. Und Jesus sagt jetzt, Gottes Wort, davon sollt ihr auch leben, nicht nur vom Brot. Und wie ihr richtig meintet, Brot ist ja, also Essen ist eine Sache, die müssen wir täglich machen. Und Jesus vergleicht hier Gottes Wort mit dem Essen. Er sagt quasi, das, was ihr braucht zum Leben, ist nicht nur das, was euer Körper braucht, so was zum Snacken, sondern auch euer Geist braucht was zum Snacken. Und genau, vielleicht ist das erstmal ein guter Einstieg, sich das nochmal vor Augen zu führen. Okay, für Jesus ist es sehr wichtig, dass wir wissen, das Wort Gottes sollte für uns eine Nahrung sein, eine alltägliche Nahrung. Ein paar von euch kennen vielleicht Bill. Bill hat das immer so ein bisschen so verglichen, meinte so, wenn man jetzt irgendwas isst, zum Beispiel mit so, keine Ahnung, irgendwie eine Orange isst oder sowas, dann denkt man nicht die ganze Zeit, boah, geil, diese Vitamine und so, boah, krass. Und man feiert sich die ganze Zeit so richtig ab. Aber natürlich braucht mein Körper Vitamine. Und genauso ist das manchmal auch mit dem Wort Gottes. Man merkt nicht so direkt so, ah, das hat jetzt voll eingeschlagen, das hat voll geklatscht so. Aber es ist wichtig. Jesus sagt, das ist wie die Nahrung. Ihr sollt davon leben, ihr sollt davon snacken. Okay. Noch ein paar andere Stellen, die uns deutlich machen, dass das Wort Gottes wichtig ist. Denkt an die Waffenrüstung. Epheser 6 ist das. Da sagt Gottes Wort, wir sollen auch das Schwert nehmen, was uns der Geist gibt. Und das ist nämlich das Wort Gottes. Also zu der Waffenrüstung, die wir als Gläubiger anziehen sollen, gehört auch das Wort Gottes. Denkt an 1. Johannes, was wir letzte Sommerfreizeit hatten. Da haben wir uns darüber unterhalten, dass Johannes schreibt, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt und das Wort Gottes in euch bleibt. Also es ist so ein Skill von einer Frau Gottes, von einem Mann Gottes, von jemandem, der stark ist im Glauben, dass er das Wort Gottes in sich hat. Und wir gucken uns jetzt noch eine andere Stelle an, die uns auch nochmal deutlich macht, so okay, das Wort Gottes, das ist wichtig, das gehört, das sollte zu unserem Leben dazugehören, zu unserem alltäglichen Leben. Und zwar Kolosser 3. Genau, ist ein bisschen weiter hinten. Genau, hinter Korinther. Kommt Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Kolosser 3. Vers 16. Ich kann das ja diesmal vorlesen. Da steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Also was sagt hier das Wort? Es sagt, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Okay, wieder einmal so für uns nochmal zur Erinnerung, so ey, das Wort Gottes, das sollte viel Platz in meinem Leben haben, viel Platz in meinem Herzen, viel Platz in mir. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, was dieses Wort alles Gutes anrichten kann, dass es mir neues Leben schenken kann. Aber hier wird uns jetzt noch mehr gesagt, dieses Wort, was in uns ist, das ist nicht nur für mich, sondern das ist auch für meine Geschwister um mich herum. Wenn wir hier alle unsere Bibel lesen, ist das nicht für uns jeweils selber so halt super so, sondern das ist auch für uns alle richtig cool. Vincent hat neulich einen Vers im Hauskreis rausgehauen, der mich voll ermutigt hat. Da habe ich davon profitiert, dass Vincent seine Bibel gelesen hat. Also wenn wir unsere Bibel lesen, das kommt nicht nur uns zugute, sondern auch den Leuten um uns herum. Dann passiert das, dass wir zueinander reden mit Gottes Worten, dass wir singen, dass wir uns gegenseitig ermutigen können, dass wir uns gute Ratschläge geben können. Also all diese Dinge machen für mich nochmal deutlich so, ja, okay, das Wort Gottes hier, die Bibel, das sollte nicht einfach nur ein Buch sein, was so im Schrank verstaubt, sondern das sollte Teil werden von meinem täglichen Leben. Das soll viel Platz haben in mir.
Ja gut, aber das ist ja trotzdem manchmal so, dass man es jetzt nicht versteht. Also, dass man einfach anfängt zu lesen und dann nicht so richtig checkt, was da jetzt steht oder ist erstmal im ersten Moment auf jeden Fall so ein bisschen so ist das. Also dann, weiß nicht, kann man es ja noch so doll lesen, aber wenn man es nicht versteht, bringt es ja auch nichts.
Ja, da hast du recht, Sammy. Wem geht es noch so, dass er sich manchmal denkt, so ja, Bibel ist zwar geil, aber ganz ehrlich, ich habe probiert, die zu lesen, aber so viel checke ich nicht. Also ich kenne das auf jeden Fall. Ja, okay, ein paar Mutige melden sich. Ja, ist ein berechtigter Einwand, ne? Ich kann viel davon reden, wie wichtig es ist, dass das Wort Gottes Platz in meinem Leben hat. Aber manchmal ist es so schwer. Wie soll ich dem Wort Gottes denn Platz in meinem Leben geben? Und wie soll ich es überhaupt checken? Wir gucken uns eine Geschichte an, eine kleine, in Apostelgeschichte. Das ist jetzt wieder ein bisschen zurückblättern, aber nicht viel. Apostelgeschichte 8. Hat jemand von euch zufällig eine NGÜ am Start? Eine Neu-Genfer Übersetzung? Okay, dann ist egal. Ich wollte eigentlich aus der lesen, ist mir gerade wieder eingefallen, habe ich nur vercheckt. Ah, ich habe hier ja mein... Heute... Internet macht's möglich. Ha? Ja, genau, das ist die. Du hast es auch? Ja, es ist ein längerer Text, deswegen lese ich hier mal mit Mikro. Ich würde dir das aber zutrauen. Okay, also Apostelgeschichte 8, Vers 26. Und wir lesen mal die Geschichte nicht ganz zu Ende, bis Vers 31. Also, Philippus, einer von den Aposteln, das ist jetzt hier der Charakter, um den es geht. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Ganz schön viele Titel, dieser Typ. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten, und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte Philippus ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Warum Sammy und ich diese Stelle hier passend finden, ist dieser Äthiopier, dem geht's so wie uns manchmal. Der liest die Bibel. Wenn ihr hier weiterlest, dann seht ihr auch, was er da liest. Und er versteht nicht ganz, was das heißen soll. Er fragt Philippus so, hey, wie ist das gemeint? Wer ist hier, von wem ist hier geredet? So. Aber was ich so mega cool hier finde, ist, Gott sieht das. Gott sieht, dass dieser Dude auf seiner Kutsche gerade nach Hause fährt, noch ein paar Tagesreisen vor sich hat, gerade aus dem Gottesdienst kommt, Gott angebetet hat in Jerusalem, so begeistert ist, dass er irgendwie die Bibel aufschlägt und darin liest, beziehungsweise eine Schriftrolle, aber er checkt gar nichts. Und Gott sieht das. Und Gott feiert das, dass dieser Dude Jesus kennenlernen will, dass er mehr erfahren will, dass ihn das irgendwie angefixt hat, dass er sich denkt, boah, hey, ich will das lesen, das muss ich mir reinziehen, irgendwas ist da krass. Und Gott feiert das so sehr, dass er was vorbereitet hat. Nämlich er ruft Philippus. Der Heilige Geist führt Philippus, sodass Philippus letztendlich bei diesem Dude ist, bei dem Äthiopier, und ihm das Wort erklären kann. Und hinterher, wenn ihr weiterlest, Leseempfehlung für zu Hause, Apostelgeschichte 8, wenn ihr weiterlest, der lässt sich dann spontan noch taufen. Weil er Jesus so feiert. Und das finde ich so ermutigend hier in der Geschichte, dass Gott das so supportet, dass hier einer die Bibel lesen will und verstehen will, so sehr, dass er ihm eine Hilfe schickt. Und jetzt denkt vielleicht daran, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Sucht, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn wir die Bibel lesen, sie aufschlagen und es nicht checken, wir können Jesus bitten. Wir können beten und sagen, Herr, bitte sprich zu mir. Ich verstehe vieles nicht. Aber bitte hilf mir, dass ich das Nötige verstehe. Und wir haben einen guten Gott, der sagt, bittet und es wird euch gegeben. Ja, also ich finde die Story hier ziemlich ermutigend von dem Äthiopier und zu sehen, dass Gott uns halt echt supportet. Und das ist eine Sache, da kann man vielleicht auch weiter theoretisch drüber nachdenken, aber es ist vor allem eine Sache, die kann man persönlich einfach ausprobieren. Ihr könnt euch zu Hause hinsetzen, beten, sagen, Herr, bitte, hilf mir, dass ich dein Wort verstehen kann. Bitte sprich zu mir, wenn ich jetzt dein Wort lese. Und dann setze ich mich hin, lese ein paar Verse und guck, was Gott so macht. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal gesehen haben, wie wichtig das ist, dass das Wort Gottes wirklich einen Platz hat in unserem Leben. Und wenn wir jetzt gesehen haben, dass wir wirklich mutig sein können und die Bibel selber aufschlagen können alleine und Gott um Hilfe bitten können. Sammy, vielleicht hast du ein paar Tipps für uns, die uns das so noch ein bisschen einfacher machen können. Oder ich habe ja jetzt zum Beispiel das mal aus der NGÜ gelesen, vorher aus der Elberfelder. Mich würde zum Beispiel interessieren, bei diesen ganzen Übersetzungen, gibt es irgendwie eine, die du uns empfehlen kannst oder sowas?
Ja, ich habe zufällig eine PowerPoint dazu dabei.
Ah. Sehr gut.
Ich würde die mal einmal an die Wand werfen. Ah, schade. Ja, doch, perfekt. Na gut, nur an die andere Wand. Na gut. Hä? Ja. Ja, genau. Genau, ich habe nämlich 5 verschiedene Übersetzungen mitgebracht, die wir jetzt einmal ganz schnell versuchen abzuarbeiten, weil das ist erstmal nur so ein Überblick.
Liest du die alle einmal vor? Liest du einmal jede Übersetzung?
Ja, genau, vor? Damit ihr einen groben Überblick dafür bekommt, wie der sich so anhört. In allen Büchern werde ich so ein Kapitel einmal vorlesen bei jedem im Vergleich. Nein, erstmal ganz, ganz grob, es gibt 2 verschiedene Ansätze, wie diese Bibeln übersetzt werden, nicht Ansätze, davon gibt es mehrere, aber wir haben ja vor 2 Wochen darüber geredet, dass aus ganz vielen Texten die Bibel besteht und dass es davon ganz viele gab, die überliefert worden sind. Und es gibt, damals Luther hat ja die Bibel übersetzt und soweit geht der Religionsunterricht, glaube ich, bei vielen von euch. Aber der hat eine damals griechische Übersetzung, die damals als die griechische Übersetzung galt, die Bibel ist, die hat er übersetzt für das Neue Testament. Und das nennt man Textus Receptus. Das müsst ihr euch nicht merken. Das ist einfach nur die damalige griechische Übersetzung gewesen. Die hat sich bis dahin überliefert. Das heißt, das war das, was man zu dem Zeitpunkt im 16. Jahrhundert gesagt hat, dass das der griechische Urtext ist. Und von diesem Textus Receptus ist die heutige Lutherbibel und auch, dazu kommen wir noch, die Schlachter-Übersetzung. Die haben diesen Textus Receptus als Basis genommen. Weil die mit dem Mindset rangehen, und das ist gar nicht bewertend, ich glaube, das ist beides, was ich jetzt vorstelle, ist beides eine legitime Haltung, dass Gott auf sein Wort aufpasst und deswegen das Wort sich nicht verfälscht. Und deswegen diese griechische Übersetzung, die damals als die griechische Übersetzung galt, dass das Wort Gottes ist, dass die quasi auch noch bis heute auch noch das ist. Die andere Herangehensweise, zu der wir dann noch gleich kommen mit den anderen Übersetzungen, ist, dass sich danach Leute, nachdem diese Luther-Übersetzung zum Beispiel da war, sich gefragt haben, aber nee, wir haben hier doch ganz viele, das war dann ein bisschen später, wir haben hier doch diese ganzen Manuskripte von damals, diese Tausenden von Manuskripten, warum nehmen wir die nicht, vergleichen die miteinander und gucken, was dabei rauskommt. Und das sind dann die anderen Übersetzungen, wie zum Beispiel Elberfelder, Neue Genfer Übersetzung und zum Beispiel Hoffnung für alle auch. Die haben sich die angeguckt. Und warum das nicht so relevant ist, ist, dass die Texte sich in so vielen Punkten so gleichen, dass es echt überraschend ist oder auch nicht überraschend, je nachdem, mit was für einer Logik man rangeht. Aber deswegen das erstmal so als Punkte. Vielleicht habt ihr Bock, euch damit mehr zu befassen und euch da ranzulesen oder habt ein Gefühl, ich finde irgendwie die Herangehensweise nicer oder so, ich finde das cooler, das ist ja auch schon mal ein Kriterium. Das heißt, ich sag bei jedem jetzt entweder Textus Receptus oder diese ganzen Quellen. Okay? Und dann wisst ihr einfach, das ist vielleicht auch ein Punkt für euch, wo ihr sagt, okay, vielleicht will ich lieber da reinlesen oder so. Das aber erstmal so am Anfang, weil das kommt euch vielleicht nochmal irgendwann, kommt euch das auf den Weg vor. Jetzt gehen wir aber schnell durch die Übersetzung durch. Lutherbibel. Die hat Luther damals selber übersetzt. Und jetzt ist er weg. Was ist passiert? Ist er an wieder? Okay. Luther-Übersetzung, die ist am weitesten verbreitetste Bibelübersetzung. Das ist die Bibel, die diese millionenfachen Male, in Deutschland die weit verbreitetste Übersetzung. Was positiv daran ist, dass sie so ein schönes altes Deutsch hat. Was vielleicht negativ für euch ist, dass sie so ein schönes altes Deutsch hat. Was bei den meisten Luther-Übersetzungen ziemlich cool ist, ist, dass so zentrale Bibelverse, so wichtige quasi, dass sie schon fett markiert sind. Also, dass ihr zum Beispiel da so ein bisschen rumblättern könntet und dann einfach so sehen könnt, ah, cool, da ist ein cooler Vers, da ist ein cooler Vers. Also, das ist quasi jetzt nicht die Art und Weise, wie ich Bibellesen jetzt empfehlen würde, aber das ist quasi noch ein zusätzliches Feature. Aber durch diese Altsprache kann es natürlich trotzdem etwas sein, wo ihr einfach denkt, ah, okay, das ist irgendwie nicht was, mit dem ich connecten kann. Nächste Folie. Schlachter 2000. Die heißt 2000, das habe ich übrigens jetzt auch erst rausgefunden, weil das die erste Bibelübersetzung im 20. Jahrhundert ist. Nicht, weil die irgendwie 2000 rausgekommen ist oder so. Genau, diese Schlachterübersetzung hat so ein bisschen den Mittelweg gefunden zwischen der Worttreue, ganz genaue Worttreue, also dass man jedes Wort übersetzt und dann in einen Satz packt, wie es wahrscheinlich in Latein kennt oder so, falls ihr Latein habt, und dass der Sinn daraus genommen wurde und das so ein bisschen umformuliert wurde, also quasi so ein bisschen so ein Mittelweg. Und bei vielen Schlachterbibeln ist es so, dass vor jedem Buch ein Vorwort ist, so eine halbe Seite, was jedes Buch nochmal einordnet, sodass ihr so ein bisschen da, worüber wir geredet haben, beim ersten, also vor zwei Wochen, dass ihr da was für einen geschichtlichen Zusammenhang das hat, wann das geschrieben wurde, von wem man ausgeht, von wem zum Beispiel dieser Brief ist oder wer das geschrieben hat, sodass, damit man das einfach einordnen kann. Gut. Nächste Folie. Die Elberfelder. Das ist dann der, im Gegensatz zu den Schlachter, geht die sehr, sehr doll darauf ein, genau diese wörtliche Wiedergabe von den Grundtexten zu machen. Wir hatten jetzt gerade Schlachter und Luther, das waren die beiden Textus Receptus Sachen. Jetzt kommen die drei, die ich euch vorstelle, die die Quellen so ein bisschen zusammengearbeitet haben. Das heißt, glaube ich, kritische Bibelübersetzung oder so. Auch so nennt man das auch. genau, da sind die versuchen da wirklich Wort für Wort den genauen Wortlaut von damals, nicht von damals, sondern vom Originaltext ins Deutsche zu bringen. Und in dieser Elberfelder ist auch oft bei den normalen Elberfelder-Ausgaben viele, viele Verweisstellen, die euch auf andere Punkte in der Bibel hinweisen, wo etwas Ähnliches steht, wo man also ein bisschen nachforschen kann. Da ein bisschen negativ ist, dass dadurch auch wieder ein bisschen sperrig ist, dass da es nicht so schön formuliert ist. Also die sprachliche, also der Lesefluss leidet vielleicht manchmal darunter. Ihr könnt euch natürlich selber, wir lesen hier ja immer aus den Elberfeldern. Ihr könnt ja mal gucken, was ihr überhaupt gerade für eine in der Hand habt. Aber genau, da kann es sein für euch persönlich, dass ihr da irgendwie mit den Satzstrukturen oder so nicht so gut zusammenkommt. Genau. Das nächste, das ist die Hoffnung für alle. Ich weiß, viele von euch hatten eine andere Version, aber das war die wir bekommen haben damals. Die Bibel, ich glaube, rechts unten bei dem Bild stand irgendwie Trend Edition oder so. Aber das ist genau, das ist eine moderne, sehr verständliche Sprache da drin. Da geht es nämlich, epische Kindergottesdienst-Vibes, falls ihr die noch habt. Ja, ich glaube, in dem Raum sind noch ganz viele alte Hoffnung für alle, die von irgendwelchen Leuten noch von damals sind, die sie nicht mitgenommen haben. Aber diese moderne, sehr verständliche Sprache, die hilft einem vielleicht, das ein bisschen besser zu verstehen. Da kann man, ich glaube, die heißt auch im Untertitel so ein bisschen die Bibel, die deine Sprache spricht. Und da wird versucht, so ein bisschen klarer, deutlicher in heutiger Sprache die ganzen Sachen, die ganzen Verse zu übersetzen. Was vielleicht da ein bisschen, was man sich bewusst sein sollte, ist, dass manche Sachen da schon sehr interpretiert sind. Also, dass manche Deutungen aus den Versen schon für einen quasi mitübersetzt wurden. Dass so schwierige Verse, die man vielleicht auf die eine oder andere Weise deuten könnte, dass die schon in eine Richtung so ein bisschen gedeutet sind. Haben wir zum Beispiel beim Hauskreis ein paar Mal so gehabt, dass wir das so verglichen haben und dann war es so plötzlich, oh krass, da geht es schon so ein bisschen in eine Richtung. Trotzdem aber sehr cool, falls man nicht so falls man halt wirklich das zu schwierig findet, diese ganzen Worten zu folgen. Nächste. Die neue Genfer Übersetzung, die ist nochmal so ähnlich so ein Mittelweg wie die Schlachter, nur halt mit diesen ganzen Quellen, wie ich gesagt habe. Und geht aber ein bisschen mehr in, dass es in die heutigen Sprachgebrauch geht. Ich will dabei trotzdem aber sehr, sehr, nicht so wie die Hoffnung für alle, trotzdem sehr, sehr, dass der Sinn quasi aus den Versen rausgenommen wird und man das in heutiger Sprache sagt. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Dieses nicht wortgetreu, das ist nicht ganz so stimmt nicht ganz. Also die gehen schon nach, das ist trotzdem eine richtige Übersetzung. Das ist schon richtig, die Übersetzung. Aber die legen mehr Wert darauf, dass der Sinn, der mit den Versen gemeint ist, halt übersetzt wurde. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, das war einigermaßen. Hat mich zu doll verwirrt. Hast du vielleicht eine Frage dazu?
Einfach nur persönlich, was für eine Übersetzung liest du gerade?
Ich lese tatsächlich Schlachter. Das habe ich aber hauptsächlich aus stylischen Gründen. Dazu habe ich mich ich habe damals einen Schlachter geschenkt bekommen als Jugendlicher und habe das immer behalten, weil ich die Art und Weise, wie die Verse da drin stehen oder so, am schönsten fand und habe mich seitdem nicht umentschieden. Ich lese aber immer mal wieder auch andere Übersetzungen. Genau. Ja, Schlachter lese ich. Aber ich kenne auch ganz viele Leute, die unterschiedliche Übersetzungen lesen. Also Leute, die auch Neue Genfer lesen oder Elberfelder. Ich glaube, meine Mutter hat immer Elberfelder vorgelesen. Bei uns so.
Kurze Storytime. Mein Bruder ist irgendwann mal, ich glaube, der hatte früher als Kind als Jugendlicher eine Elberfelder und ist dann irgendwann auf Schlachter umgestiegen. Grund dafür war, weil in einer Story von David in der Elberfelder steht und sie taten männlich und in der Schlachter steht und sie pissten an die Wand. Das war für ihn ein Grund. Schlachter ist besser.
Ja gut, das ist ein guter Grund.
Sorry, darf ich noch eine andere Frage stellen? Ja. Geht zwar nicht an dich, aber Sophia, Alex, Paulina, wie ist das in der Ukraine, wie viele Übersetzungen habt ihr? Habt ihr eine Übersetzung? Habt ihr ganz viele verschiedene? Ähnlich wie im Deutschen, dass es ganz viele unterschiedliche gibt. Ja. Habt ihr drei zufällig die gleiche oder habt ihr auch ganz unterschiedliche? Unterschiedlich? Ja, okay. Ja, hat mich nur interessiert, wie das so auf Ukrainisch ist. Haben wir noch andere Muttersprachen hier? Nee, ne? Ja, okay. Ja, sorry, Sammy. Danke dir. Wolltest du noch was sagen zu den Übersetzungen?
Nee, also nur, dass es halt wirklich meiner Meinung nach der Präferenzsache in erster Linie erstmal ist. Also, wenn ihr anfangen wollt, Bibel zu lesen oder einfach neu wieder anfangen wollt, Bibel zu lesen, dann ist es wirklich so, vielleicht lest ihr mal, falls ihr eine ausprobieren wollt, können wir die bestimmt gerne irgendwie organisieren. Eine andere, falls ihr nur eine Übersetzung irgendwie zu Hause habt oder so. Genau, einfach nur, falls ihr Bock mal habt auf vielleicht eine neue Bibel oder irgendwie sowas, dann ist das vielleicht ganz nice zu wissen alles. Die Hintergründe.
Dann würde ich sagen, oder ja, hast du noch mehr Tipps für uns? Irgendwie praktisch, wie kann das aussehen, dass das Wort Gottes irgendwie Platz kriegt in meinem Alltag? Oder hast du da Erfahrungen oder vielleicht auch irgendwie Tipps aus der Bibel oder so?
Mhm. Die Bibel. Oder so allgemein, wenn wir anfangen wollen, vielleicht Bibel zu lesen. Ich weiß nicht, wie das bei jedem von euch ist. Das ist bestimmt sehr individuell. Ob ihr manchmal Bibel lest, ob ihr gar nicht Bibel lest, ob ihr vielleicht Bibelverse hört, ob ihr das Audiobook hört, ob jemand euch das vorliest, ob ihr den Vers des Tages lest oder so. Das ist bestimmt ganz unterschiedlich bei euch. Aber ich fand einen Vers interessant, den hatte Paul mir geschickt. Den habe ich hier jetzt einfach auf dem Handy stehen. Es ist Hebräer 4, Vers 12. Genau, Moment. Habe ich doch nicht hier stehen.
Welche Übersetzung willst du haben?
Welche Übersetzung will ich haben? Gute Frage. Habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. Hebräer 4, Vers 12 habe ich gesagt, ne?
Ja.
Genau.
Hier.
Gut, ich lese das aus der Elberfelder. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Besonders interessant hier vielleicht, das Wort ist lebendig, das hatten wir ja schon mal, aber interessant finde ich, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes, also die Bibel, ist ein Richter der Gesinnung des Herzens. Ich finde, wenn wir die Bibel lesen, oder wenn ich die Bibel lese jedenfalls, ist es bei mir so, dass ich da oft, also Real Talk jetzt, mir denke, dass ich das schon, also dass ich das alles ja schon so ein bisschen kenne. Und dass ich das nicht mit der Herzenshaltung lese, oder dass mir die Herzenshaltung oft fehlt, dass ich jetzt was Neues, was ich mich wirklich an mich ranlasse, was mich wirklich jetzt irgendwie verändern kann oder etwas, was wir ja gesagt haben, in mein Leben reinspricht, was Autorität über irgendwas hat. Und das passiert manchmal trotzdem, aber das passiert trotzdem, obwohl ich nicht diese Herzenshaltung habe, dass ich nicht mit diesem Mindset reingehe. Aber ich finde erstmal wichtig, dass auch wenn wir vielleicht viele Bibelgeschichten kennen oder auch nicht, dass wir damit reingehen, dass jetzt das, was wir lesen, etwas, was wir denken oder wie unser Denkmuster ist oder wie, was wir so normal finden oder so, dass das verändern kann. Dass wir vielleicht ich glaube, man kann ganz lange irgendwie sowohl zu den Teens als auch in die Gemeinde irgendwie gehen und trotzdem weil man so viel von außen irgendwie von keine Ahnung, Social Media oder in der Schule oder so andere Gedanken hat als, weiß ich nicht, das, was in der Bibel steht vielleicht oder so, jeder von uns irgendwie von außerhalb, dass wir, wenn wir nicht in der Bibel lesen und das irgendwie nicht thematisiert wird, und wenn wir das nicht an uns ranlassen und unser normales Verständnis von irgendwas irgendwie da in Frage stellen lassen, dass das irgendwie Richter davon ist, dass das irgendwie einfach so bleibt und wir quasi nicht wirklich, weil irgendwie alle denken, dass irgendwas normal ist. Ich weiß nicht, was das sein kann, aber dass alle so von einer Normalität ausgehen, die gar nicht irgendwie vorhanden ist. Wo gar nicht, ich weiß nicht, ob es zu abstrakt, ob ich es irgendwie zu verdreht sage, aber ja.
Du meinst also so, vielleicht, ich versuche mal das, was du gesagt hast, so in einen Satz zu packen, weil ich das gut finde, was du sagst. Wir sollten nicht das Wort lesen und die ganze Zeit nur versuchen, Bestätigung zu bekommen, so ja, genau, das weiß ich, ja, genau, das denke ich ja schon lange und so, sondern wenn wir das Wort lesen, dann sollten wir auch erwarten, dass es uns kritisiert, dass es unsere Gedanken richtet, dass es uns verändert.
Ja, und dass, wenn es uns kritisiert, dass wir dann nicht denken, oh nein, jetzt, ich habe alles bis jetzt falsch gemacht, es geht jetzt gar nicht, sondern dass in dem Moment Gott an uns arbeiten kann, dass in dem Moment wir etwas verstehen und dann wachsen können. Also dass konstruktive Kritik quasi, dass man damit umgehen kann und dass man echt sein Herz dafür öffnet. Genau, das vielleicht erstmal, wie man, wie, mit was für einer Herzenshaltung man daran geht. Und vielleicht noch eine Sache, und ich weiß, dass vielleicht habt ihr das schon mal gehört, vielleicht auch nicht, aber vielleicht noch eine Sache zu dem Thema morgens Bibel lesen. dafür vielleicht mal Jesaja 50 aufschlagen, wenn ihr möchtet. Jesaja 50, Vers 4. Jesaja 50, Vers 4, und das ist: Der Herr hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich wisse, mit dem Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Nochmal die zweite Hälfte. Der Herr weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Genau, Jesaja spricht ja also davon, dass der Herr ihn morgens weckt und ihm dann hilft zu hören und zu verstehen. Und Paul hat ja davon geredet, dass Gott uns helfen möchte, sein Wort zu verstehen. Und deswegen finde ich es, also ist erstmal eine interessante Sache, dass Jesaja hier schreibt, dass es morgens, er morgens geweckt wird von Gott und er ihm dann hilft, das sein Wort zu verstehen. Und es gibt drei Sachen, ich glaube drei Sachen, wenn ich mich recht erinnere, die ich an dem Thema morgens aufstehen und morgens in der Bibel lesen, morgens sich Zeit nehmen für Gott, egal wie das aussehen mag, aber Bibel lesen ist eine echt gute Sache dafür, aber morgens sich dafür Zeit zu nehmen, auf Gottes Wort zu hören. Drei Sachen, und zwar erstens, man startet, das ist, glaube ich, der Classic, man startet den Tag mit Gott. Also das Erste oder vielleicht eines der ersten Sachen, die man am Tag macht, das, was auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Sachen, die man am Tag zuerst macht, dass sie einen großen Einfluss darauf haben, was man am Tag, wie die Einstellung am Tag ist. Aber erstmal, dass man das mit Gott anfängt und dass der ganze Tag quasi anfängt mit, okay, ich gucke auf Gott. Zweitens, dass der Tag damit anfängt, dass man sich überwindet. Ich weiß nicht, wie es für euch morgens ist. Für mich ist es echt eine Qual, morgens aufzustehen. Und da kommt dieses Dritte ins Spiel, dass ich jedenfalls damit zeigen kann, dass Gott meine Liebe zeigen kann, irgendwie, wenn ich es schaffe, mich zu überwinden, weil ich liebe auf jeden Fall mein Bett und ich liebe meinen Schlaf und ich liebe es, mich nochmal umzudrehen oder so. Ich habe mich da, als ich mich jetzt so ein bisschen nochmal darüber mir Gedanken gemacht habe, auch ziemlich ertappt gefühlt, dass ich einfach viel schlafe. Und das ist auch, also schlafen ist auch wichtig, aber ich glaube, bei mir auch zu viel. aber diese Zeit morgens, wenn man müde ist und es wirklich eine Überwindung ist, aufzustehen, dass man das Gott opfert und dass dieses nochmal sich hinlegen, dass das ein Opfer ist für einen und dass man wie wir so schön sagen, das Kreuz auf uns nehmen, dass wir uns überwinden, um Gott unsere Zeit zu schenken, um etwas Gutes für uns durch Gottes Wort zu bekommen. Und ich glaube, deswegen ist diese Zeit morgens, gerade weil es so schwierig ist, ist es so was Gutes. Das ist nicht irgendwie eine Voraussetzung. Ihr müsst das nicht machen. Aber es ist, glaube ich, echt gesegnet. Und dadurch, das ist echt ein, wenn man so Gott neu mehr kennenlernen möchte und wenn ihr wirklich dieses Verlangen habt, da tiefer reinzugehen, das Wort Gottes zu verstehen, so, und mehr Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann ist morgens, glaube ich, echt eine gute Zeit dafür. Ja, wenn man sich...
Ja. Stimmt, wichtiger Punkt. Es wird auch immer besser, ne? Ich erinnere mich noch die ersten Male, die ich morgens versucht habe, meine Bibel zu lesen. Ich bin eigentlich immer eingepennt, weil ich nicht so viel gecheckt habe und so. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so.
Ich bin wieder bei dem Punkt, dass ich morgens einschlafe.
Ja, mich hat das aber auch ertappt. Die Beispiele, die du auch genannt hattest vorher, Sammy und ich hatten vorher gesprochen und Sammy hatte davon erzählt, so ja, David redet davon, früh aufzustehen. Hier in Jesaja steht es davon. Wir hören von Isaac, wie er aufs Feld geht. Das ist vielleicht nicht morgens, aber er geht raus, um mit Gott zu beten. Von Jesus lesen wir es, dass er früh morgens aufstand, um zu beten. Das hat mich auch nochmal ertappt. Aber was ich da eben stark finde, das, was du meintest, dieses, es ist eine Liebesbeziehung, ne? Es ist nicht, dass ich mir dadurch irgendwas verdienen kann oder dadurch gerecht werde oder sowas. Nee, es ist einfach, ich kann so Jesus begegnen, ne? Indem ich ihn suche. Und da ist irgendwie vielleicht ein bisschen zurück zum Anfang, zu dem Thema Essen. Irgendwie ist die Bibel so ein bisschen wie der Kühlschrank. So, morgens gehe ich zum Kühlschrank und hole mir irgendwie Aufschnitt oder Milch. Ich kann morgens auch hier an diesen Kühlschrank gehen und mir auch nochmal ein bisschen Futter für den Tag holen. So, ist irgendwie so der einfachste Weg, um sich Gottes Wort nochmal wieder zu gönnen. Ja, genau. Ja. Hast du noch irgendeinen Punkt, irgendwas, was du sagen willst?
Ja, vielleicht nur noch eine letzte Sache, wenn ihr jetzt so denkt, oder wenn ihr jetzt so sagt, also vielleicht habt ihr das mal gemacht schon und vielleicht weiß nicht, vielleicht dieses, vielleicht fühlt ihr euch so, ja, aber okay, ich hab gerade, oder also vielleicht habt ihr eigentlich eine Beziehung zu Jesus, vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr eine, aber weiß nicht, da war schon mal, also ihr wart schon mehr aktiv dabei so und denkt euch so, ja, okay, aber nee, gerade ist es bei mir eigentlich gerade nicht so, dass ich mir da irgendwie Zeit nehme und da dann direkt mit der Bibel anzufangen und also dass das vielleicht irgendwie so eine Hürde ist. Aber überspringt diese Hürde. Also macht diesen, ich möchte euch ermutigen, dass ihr diesen Sprung macht, diesen Schritt, dass ihr sagt, doch, ich möchte wieder das haben, weil es lohnt sich. Genau. Es wartet jemand auf euch, der euch liebt. Und genau. Auch wenn es eine Überwindung ist und auch manchmal schwer, nicht nur das morgens aufstehen, auch einfach, dass vielleicht, wenn ihr ein Wort in der Bibel liest, ist für euch schon direkt so, boah, voll anstrengend oder so. Lasst euch davon auch nicht entmutigen. Lest dann vielleicht nur diesen einen Vers. Denkt darüber nach oder betet einfach zu Gott und sagt, ich verstehe das einfach nicht, bitte hilf mir. Wenn ihr da wirklich irgendwie mit struggelt, dass ihr das nicht auf die Kette bekommt, dann redet mit uns Mitarbeitern gerne, redet mit euren Brüdern und Schwestern hier. Genau, das ist echt wichtig und gut. Und wenn das irgendwie bei euch gerade eingeschlafen ist und ihr das eigentlich habt, macht's, kehrt dazu wieder zurück, dass ihr das macht. Gott nimmt euch immer wieder zurück und hat euch noch so viel zu zeigen. Und mir auch und uns allen.